Es gab eine hohe personelle Kontinuität zwischen der Nazi-Justiz und dem Justizministerium der jungen Bundesrepublik. Und diese Kontinuität, sie hatte fatale Folgen. Sie hat den demokratischen Neubeginn in der Bundesrepublik belastet, behindert und auch verzögert. Und die Zahlen sind eindeutig. Bis 1973 gab es im Ministerium 170 Führungskräfte, also Abteilungs-, Unterabteilungs- und Referatsleiter. Und von ihnen waren 53% ehemalige NSDAP-Mitglieder. Jeder fünfte war ein alter SA-Mann. Und 16% kamen aus dem früheren Reichsministerium der Justiz. Das BMJ half Völkermördern und Kriegsverbrechern, indem es deren Strafverfolgung systematisch vereitelte. Neben den offenen und verdeckten Amnestien gab es immer wieder bemerkenswerte Einzelfälle, etwa den von Max Merten. Dieser Jurist war vor 1945 im Reichsjustizministerium und im späteren Bundesjustizministerium tätig. Dazwischen hatte er in Griechenland 45.000 Juden erst ausgeplündert und dann deren Deportation nach Auschwitz organisiert. Der Bericht zeigt, dass das BMJ ein bemerkenswertes Engagement an den Tag legte, diesen Mann zu schützen und ihn seiner gerechten Strafe zu entziehen.
Soweit heute Bundesjustizminister Heiko Maas anlässlich der Vorstellung des Berichts der unabhängigen wissenschaftlichen Kommission zum Umgang des Ministeriums mit seiner eigenen NS-Vergangenheit. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Unter den Linden. Es klingt wie eine Binsenweisheit, aber nur wenn man weiß, was war, weiß man, warum die Dinge sind, wie sie sind. So zumindest erkläre ich meiner Tochter immer, warum Geschichte wichtig ist. Grundlage für Geschichte ist die Zugänglichkeit von Quellen. Lange waren die Akten der Ministerien geschlossen, doch nach und nach werden die Zugänge jetzt frei. Was dabei rauskommen kann, zeigt die Akte Rosenburg, in der die Geschichte der Nazi-Zeit des Justizministeriums aufgearbeitet wurde. Darüber wollen wir heute sprechen und als meine Gäste begrüße ich sehr herzlich zum einen Gisela Friedrichsen, die wohl bekannteste Gerichtsreporterin Deutschlands, die lange beim Spiegel gearbeitet hat, und zum anderen Professor Manfred Görtemarker, Historiker der Universität Potsdam und einer der Leiter der Kommission, die sich der Aufarbeitung der NS-Zeit im Justizministerium verschrieben hat. Herzlich willkommen. Frau Friedrichsen, Sie beobachten seit langem die Rechtslandschaft in Deutschland. Im Moment beschäftigt man sich verstärkt wieder mit der NS-Zeit, auch vor den Gerichten. Warum gerade jetzt?
Ich finde das außerordentlich erfreulich, dass man auch, dass auch die Justiz sich mit diesen Themen jetzt endlich so beschäftigt, wie man es lange Zeit vermisst hat. Seit dem Verfahren gegen John Demjanjuk in München 2011 weiß man oder ist es ins öffentliche Bewusstsein wieder gedrungen, dass für den Massenmord an den Juden nicht nur ein paar obere exponierte Personen zuständig waren, sondern dass jeder Einzelne, der in den Vernichtungslagern gearbeitet hat, seinen Beitrag dazu geleistet hat. Und es ist, glaube ich, für die Öffentlichkeit bisweilen schwer nachzuvollziehen, dass man jetzt 90-jährige, 95-jährige alte Männer vor Gericht stellt. Aber es geht ja nicht darum, dass man die noch einsperrt, dass man sie noch besonders quält, sondern es geht darum, festzustellen, dass diese Männer sich schuldig gemacht haben, dass dieses Volk sich schuldig gemacht hat. Und ich finde, man ist es einfach den Opfern, solange, vor allen Dingen, solange es noch Überlebende gibt, man ist es ihnen schuldig, dass sie von einem deutschen Gericht mal zu hören bekommen, ja, was da geschehen ist, ist das unvorstellbarste Unrecht, das je in der Menschheitsgeschichte begangen worden ist. Und diese ganzen Dinge, die sind jetzt durch diese Prozesse wieder hochgekommen oder ins öffentliche Bewusstsein gedrungen. Und deshalb, wie gesagt, ich bin sehr erleichtert darüber, dass man sich diesen Fragen jetzt wieder stellt.
Herr Professor Görtemarger, die öffentliche Resonanz auf Ihre Arbeit der Kommission, die eben die NS-Vergangenheit des Justizministeriums aufgearbeitet hat, ist groß. Wie erklären sich dieses große Interesse? Warum ist das heute noch so wichtig?
Also die einzige Kritik, die wir bisher gehört haben, ist die Frage, warum erst jetzt? Man hätte sich das natürlich schon viel früher gewünscht.
Wäre es viel früher denn aber so möglich gewesen wie heute?
Man hätte sich viel früher gewünscht. Das Problem war nur, dass natürlich die Akten, die man dazu braucht, um so etwas näher aufarbeiten zu können, natürlich nicht zugänglich waren. Noch vor 15 oder 20 Jahren wäre es auch im Bundesjustizministerium unvorstellbar gewesen, einer Kommission, die von außen kommt, die mit unabhängigen Wissenschaftlern besetzt ist, Zugang zu den Personalakten zu gewähren. Genau das ist in diesem Falle aber geschehen. Und nur deswegen sind
wir heute...
Vor allem,
weil die Menschen eben teilweise noch leben. Und,
Personalakten sind grundsätzlich enorm sensibel. Solange die Menschen leben sowieso, aber auch über den Tod hinaus, gibt es natürlich Fristen. In diesem Fall haben wir die besondere Situation, dass die Personalakten seit 1949 nach wie vor im Keller der Berliner Mohrenstraße im Justizministerium lagern und deswegen für uns auch so zugänglich gemacht werden konnten. Aber dieser Aktenzugang, wie gesagt, ist die Voraussetzung dafür, dass eine solche Arbeit überhaupt möglich ist. Denn man muss in die Personalakten hineinschauen, um festzustellen, wie hoch die Belastung im Einzelnen war.
Und warum ist es heute so wichtig?
Ich glaube, es ist nie zu spät, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Frau Friedrichsen hat das gerade schon sehr richtig gesagt. Es ist auch höchste Zeit, dass wir das tun. Das sind wir einerseits den Opfern schuldig, aber es hat eben auch eine andere Dimension, die nach vorne gerichtet ist. Wir müssen also künftigen Generationen von Juristen deutlich machen, dass man nicht nur Techniker des Rechts ist oder Techniker der Macht ist, sondern dass man eine gesellschaftliche, eine politische Verantwortung hat für das, was man tut. Und genau das versuchen wir auch mit unserer Publikation, unserer Arbeit in dieser Kommission den künftigen Juristen deutlich zu machen. Und der Minister Maas hat heute darauf hingewiesen, dass wir auch versuchen wollen, nicht nur Fortbildungsprogramme im Ministerium zu fahren, sondern tatsächlich auch eine Änderung der Juristenausbildung zu erreichen, auch eine Änderung der Richterausbildung insbesondere, um diese gesellschaftliche Verantwortung noch einmal jedem Einzelnen deutlich zu machen.
Ja, das reicht eben nicht nur das Wissen, sondern der Jurist braucht auch ein Gewissen. Das hat man ja so wirklich jetzt aus diesen Forschungen wirklich sehen können. Und
wenn wir nochmal zurückschauen, 2010 hat das Auswärtige Amt erstmals seine Geschichte offengelegt, auch eine Kommission, die dort einen Bericht vorgelegt hat. Wie war die Resonanz damals auf diesen Bericht?
Es war ja heftig umstritten und man hat dann Fehler, die passiert sind, die unterlaufen sind, zum Anlass genommen, das ganze Vorhaben zu diskreditieren und sich dagegen zu wehren und das sozusagen also als Majestätsbeleidigung anzusehen, dass doch diese wunderbaren Leute, die die Bundesrepublik aufgebaut haben, dass die jetzt so durch den Schmutz gezogen werden. Das, meine ich, ist die völlig falsche Einstellung. Und heute wissen wir ja, dass vieles von dem, was in dem ersten Projekt da schon zutage gekommen ist, nicht, dass das völlig richtig war. Handwerkliche Fehler hin oder her.
Wenn man sich das anguckt, 2010, das hat ja fast einen Historikerstreit ausgelöst. Was war denn genau der Punkt der Kontroverse? Wo lag die Kontroverse?
Das eine Problem bestand darin, dass eben tatsächlich handwerkliche Fehler passiert sind. Das kann immer passieren. Wir haben natürlich in unserer Kommission gesagt, es sollte möglichst nicht passieren. Das ist ganz wichtig. Das zweite Problem aber bestand natürlich darin, dass die Kommissionsmitarbeit doch sehr weit gestreut war. Es gab vier Herausgeber, die auch noch aus unterschiedlichen Bereichen stammten, auch in unterschiedlichen Ländern waren. Und es gab sehr viele Kommissionsmitarbeiter. Und das dann zusammenzubinden, das war eben enorm schwierig. Deswegen haben wir unsere Kommission von vornherein sehr viel kleiner gehalten. Das war auch problemlos möglich, weil das BMJ das kleinste der Ministerien ist. Und wir hatten mit einem sehr begrenzten Personenkreis zu tun. Insofern hatten wir es etwas leichter. Das andere aber ist, dass es dem Auswärtigen Amt sehr geschickt gelungen ist, die Diskussion umzuleiten von einer Diskussion, wie sie notwendig gewesen wäre, über die Verstrickung des Auswärtigen Amts im Dritten Reich auf eine Diskussion über dieses Buch. Auch da haben wir gesagt, das darf uns nicht passieren. Wir müssen über die Justiz reden, über die Justiz im weitesten Sinne, also nicht nur das Ministerium, aber insbesondere eben auch über das Ministerium und möglichst wenig über das Buch an sich, sondern über dessen Erkenntnisse.
Aber fürchten Sie eine ähnliche Kontroverse?
Das glaube ich eigentlich nicht. Also wir haben das ganze Projekt auch insofern anders angelegt, als wir von vornherein das als ein Projekt der Public History gesehen haben. Das heißt, wir haben nicht wie beim Auswärtigen Amt die
Public
Arbeit...
Public History, das müssen Sie einmal kurz erklären.
Es geht um eine öffentliche Darstellung dessen, was man tut. Und im Auswärtigen Amt hat man die Kommission eingesetzt und nach 4 Jahren lag dann die Studie vor und dann wurde darüber diskutiert, sehr kontrovers. Wir haben unsere Arbeit mit einem öffentlichen Symposium begonnen, übrigens im Berliner Kammergericht, in dem Saal, in dem Roland Freisler seinen Volksgerichtshof abgehalten hat. Wir haben dann eine Bestandsaufnahme vorgelegt, 2013, ein erstes Buch, auch unter dem Titel Die Rosenburg, damit im Grunde ein erstes Zeichen gesetzt. Und dann haben wir in der Folge immer wieder Symposien abgehalten, insgesamt 6, um Zwischenergebnisse mitzuteilen, sodass wir sozusagen eine permanente Erfolgskontrolle eben auch hatten. Und insofern ist das, was wir heute gemacht haben, natürlich der Abschluss des Projektes, aber auch nur ein vorläufiger Abschluss, weil die Diskussion natürlich weitergehen wird. Aber wir haben auf diese Weise versucht, Mängel, die bei dem Projekt des Auswärtigen Amtes zutage traten, möglichst zu vermeiden.
Ich glaube, dazu gehört auch, dass das, was jetzt über die Rosenburg bekannt wurde, oder da
um einmal kurz zu erklären, Rosenburg für die Zuschauer, die es nicht wissen, Rosenburg also, ist der Bonner Sitz des Justizministeriums gewesen.
Bis 1973 und dann zogen sie ja um. Aber es ist mit sehr viel weniger Aufgeregtheit, mit sehr viel weniger Emotion wird das Ganze analysiert. Und es ist wohltuend, das ist, löst sehr viel weniger Emotionen aus, sondern man kann das akzeptieren, das sind Fakten. Und über Fakten lässt sich einfach nüchtern sprechen.
Aber ist es letztendlich nicht fast noch sensibler, wenn es ums Justizministerium geht?
Ja, natürlich ist die Vorstellung, dass ausgerechnet das Justizministerium dazu beigetragen hat, dass Nazis flüchten konnten, dass sie sich der Strafverfolgung entziehen konnten. Das ist irgendwie fast, also das kann man sich kaum vorstellen. Dort, wo Recht geschaffen wird oder wo man die Voraussetzungen für Gesetze entwirft, dass da Unrecht geschieht. Also das ist schon schwer erträglich.
Wenn man sich die Zahlen anhört, die ja der Minister heute auch genannt hat, die in Ihrem Buch natürlich ausführlich beschrieben sind, würden Sie sagen, dass das Justizministerium eigentlich noch viel stärker verstrickt war in das NS-Regime als das Auswärtige Amt, wenn man die beiden vergleicht?
Also das Auswärtige Amt ist sehr viel größer als das Bundesjustizministerium. Insofern ist das Amt prozentual geringer belastet gewesen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, inwieweit tatsächlich das Führungspersonal, und hier geht es tatsächlich um 170 Führungspersonen, die von Herrn Maas ja auch nochmal genannt worden sind im Einzelnen, tatsächlich in einem sehr hohen Maße verstrickt waren in die Verbrechen des NS-Regimes. Und zwar an unterschiedlicher Stelle, keineswegs nur im Reichsjustizministerium, sondern eben auch bei den Militärgerichten oder etwa an den Sondergerichten, einer Gerichtsbarkeit, die eigens zu dem Zweck eingerichtet worden ist, um nationalsozialistisches Recht durchzusetzen. Und dort sind zum Teil die ungeheuerlichsten Dinge passiert. Und wenn Sie Personen, die in diesen Bereichen tätig waren, dann in ein Ministerium übernehmen, das sich als Hüter der Verfassung versteht, dann haben Sie ganz offensichtlich ein Problem. Und wir wissen ja heute, dass diese personelle Kontinuität tatsächlich inhaltliche Konsequenzen hatte. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen, dass die Strafverfolgung von NS-Straftaten behindert wurde, zum Teil systematisch, darüber werden wir vielleicht noch reden. Zum zweiten aber dadurch, dass der Geist dieser Rosenburg, wie wir das auch nennen, der ja aus dem NS zum Teil kam, dann Eingang gefunden hat in die Gesetzgebung und damit in die Geschichte der Bundesrepublik. Also insofern hat personelle Kontinuität natürlich auch inhaltliche Konsequenzen. Und das können wir bei diesem Projekt sehr deutlich nachweisen.
Warum braucht es denn eigentlich erst so eine Kommission, wenn man sich überlegt, dass die NS-Zeit doch eigentlich wahrscheinlich das besterforschte Gebiet oder die besterforschteste Epoche überhaupt ist?
Das ist richtig. Unser Projekt hat sich auch nicht mit der Nazi-Justiz beschäftigt, sondern unser Projekt bezieht sich ausschließlich darauf, wie man nach 1949 in der Bundesrepublik mit dieser NS-Zeit umgegangen ist, und zwar im Bundesjustizministerium. Das heißt also, das Thema ist nicht die NS-Justiz an sich, sondern der Umgang damit nach 1949. Und ich glaube, dass das schon ein Thema ist, und das war eben bisher überhaupt nicht erforscht, konnte auch nicht erforscht werden, weil es eben die Akten nicht gab. Allerdings muss man einschränkend sagen, natürlich gab es spektakuläre Einzelfälle. Also der Spiegel oder andere Medien haben schon in den 50er Jahren immer wieder über einzelne Personen im Bundesjustizministerium berichtet, die auffällig geworden waren. Es gab die Braunbuch-Kampagne aus der DDR, die auf belastetes Spitzenpersonal verwiesen hat. Und es gab natürlich auch dann den Ulmer Einsatzgruppenprozess, den Eichmann-Prozess, die Auschwitz-Prozesse in den 60er Jahren, die deutlich gemacht haben, dass hier eine große Belastung der Bundesrepublik dann auch tatsächlich bestand.
Aber umso erstaunlicher finde ich, dass bei den geringen Zahlen eigentlich, also 170 Personen, dass man da nicht Juristen gefunden hat oder eingestellt hat, die nicht belastet waren. Also das ist etwas, was ich kaum nachvollziehen kann.
Also wir haben tatsächlich keinen Beleg dafür gefunden, dass man also systematisch nach unbelastetem Personal gesucht hätte. Ein bekanntes Beispiel dafür ist ja Fritz Bauer, der hessischer Generalstaatsanwalt war und ganz wesentlich die Auschwitz-Prozesse mit vorbereitet hat. Fritz Bauer hat große Schwierigkeiten gehabt in seinem engeren Umfeld und hat gesagt, wenn ich mein Büro verlasse, dann betrete ich feindliches Gelände. Der wäre ja jemand gewesen, den man sich im Justizministerium hätte vorstellen können. Und es hätte sicherlich auch sehr viele andere Unbelastete gegeben, die man hätte suchen können. Aber die Einstellungskriterien waren eben andere. Thomas Dehler, der erste Justizminister, hat aus seinem Umfeld, aus seinem Netzwerk in Bamberg, wie wir das nennen, Mitarbeiter mitgebracht, die allesamt belastet waren. Walter Strauß, erstaunlich, weil er selber ja mit einer Jüdin verheiratet war. Walter Strauß, dessen Eltern in Theresienstadt umkamen, hat aus der Bietzonenverwaltung in Frankfurt am Main Mitarbeiter mitgebracht, der Staatssekretär unter Dehler. Das heißt also, sie haben offensichtlich andere Kriterien angelegt, und diese Kriterien kann man auch klar benennen. Das erste Kriterium ist juristische Kompetenz. Das heißt, es mussten alles Juristen sein, die ein Prädikatsexamen hatten. Das ist das Erste. Zweitens, sie sollten möglichst auch ministerielle Erfahrung haben, damit das neue Ministerium funktioniert. Das waren die Hauptkriterien, und nach der Vergangenheit hat man deutlich weniger gefragt.
Wenn man das hört, Frau Friedrichsen, wie ist man denn damals mit Schuld umgegangen? War das überhaupt gar kein Thema zu der Zeit, 49, 50?
Also wir haben heute Vormittag bei der Vorstellung dieses wirklich eindrucksvollen Buches gehört, dass der Kampf gegen den Kommunismus, dass die Abwehr von Kommunisten, dass die ja nicht in ein Ministerium hineinkommen, sehr viel stärker war als die Frage, was hast du denn früher gemacht, Freund? Nicht? Das war eigentlich der Klebstoff oder das eigentliche Argument, das dann entscheidend gewesen ist. Und ja, und dann eben die Kompetenz, und die haben sich ja manche Personen in der NS-Zeit reichlich aneignen können.
Es gab noch einen weiteren Punkt, der, glaube ich, sehr wichtig ist. Wir beobachten in den frühen 50er Jahren eine Schlussstrich-Mentalität. Das heißt, man hatte ja hinter sich die Erfahrung der Entnazifizierung durch die Alliierten. Das haben viele als einen Angriff auf die deutsche Ehre verstanden. Und man bemühte sich, auch übrigens in Entnazifizierungsgesetzen, in denen dann erklärt wurde, hiermit ist die Entnazifizierung beendet. Also so ein Gesetz gibt es zum Beispiel in Schleswig-Holstein 1950. Das heißt, man wollte diese Phase hinter sich lassen und wollte im Grunde einen Neuanfang, ohne auf die Vergangenheit noch groß einzugehen. Und diese Schlussstrichmentalität, die auch bei Bundeskanzler Adenauer sehr stark ausgeprägt ist, aber eben auch bei Thomas Dehler und was wir in vielen Zitaten eben auch belegen können, hat natürlich dazu geführt, dass man im Grunde blind wurde für die Taten in der Vergangenheit, und man hat dann also ziemlich bedenkenlos dann die Leute eingestellt.
Sie haben ja sogar noch in Ihrem Buch auch ausgeführt, dass die NS-Belastung Belastung in den späten 50ern dann sogar noch durch Beförderungen und so weiter zugenommen hat. Ist also dieser Mythos von der Stunde Null geradezu ein Irrwitz?
Eine Stunde Null hat es natürlich nie gegeben. Gibt es in der Geschichte nie. Die Menschen leben weiter, sie haben ihre Biografien, sie bringen ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit mit. Das ist selbstverständlich. Niemand sagt auch, dass man nicht irgendwie einen Neuanfang brauchte. Das ist selbstverständlich. Aber müssen diese Personen, die im Reichsjustizministerium an den Rassegesetzen mitgearbeitet haben oder die an den Sondergerichten Todesurteile erwirkt haben, müssen die unbedingt weiter im Bundesjustizministerium tätig sein? Das ist die eigentliche Frage.
Nur weil sie es so schön formulieren können.
Und weil sie wissen, wie ein Gesetz gemacht wird und wie man es durchs Parlament bringt.
Würden Sie auch sagen, Stunde Null hat es nie gegeben?
Ja, ganz sicher. Geschichte ist ein dynamischer Prozess, der nicht in Schritten, sondern in einem Fluss vonstatten geht. Ja.
Sie haben am Anfang gesagt, als Sie auch in die Personalakten guckten, dass da pures Dynamit drin ist, nach Ihrem ersten Eindruck. Würden Sie sagen, das hat sich bestätigt? Ist das so?
Es hat sich mehr als bestätigt, weil wir natürlich doch einigermaßen sprachlos sind, wie hoch die Belastung war. Und wenn wir jetzt über eine Zahl reden, 50%, 53, 54%, dann ist das ja nur eine Durchschnittszahl. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Wir haben Ende der 50er Jahre eine Belastung, die also praktisch 3/4 der Mitarbeiter, der leitenden Mitarbeiter des Ministeriums betrifft. Und in einigen Fällen, beispielsweise in der Abteilung 2 Strafrecht, haben wir im Grunde eine 100%ige Belastung 1957, also um ein Stichjahr zu nennen. Das heißt, da ist niemand mehr in dieser Abteilung, der nicht hochgradig belastet ist. Es gab einen einzigen, der nicht NSDAP-Mitglied war, wobei das nur ein Kriterium ist, das war Herr Schafhäutle. Und Herr Schafhäutle galt sogar noch als eine Art Widerstandskämpfer und Opfer des Kommunismus, weil er eben von den Russen interniert worden war im Speziallager Nummer 7 im ehemaligen KZ Sachsenhausen. Aber wenn man dann in den Akten entdeckt, dass dieser Josef Schafhäutle einen Antrag nach dem anderen gestellt hat, um in die NSDAP aufgenommen zu werden, dann wird man doch ins Staunen kommen. Und er ist natürlich abgelehnt worden von, die wollten ihn nicht. Das heißt, er wollte schon Mitglied werden, aber die wollten ihn nicht, weil er angeblich zu katholisch war und aus einem katholischen Milieu stammte. Und deswegen als nicht zuverlässig genug galt. Aber er war natürlich ein führender Mitarbeiter im Justizministerium, im Reichsjustizministerium gewesen. Und es war Schafhäutle, der dann später in der Bundesrepublik, weil er ja nun sozusagen doppelt unbelastet war, kein NSDAP-Mitglied und dann noch Insasse im KZ Sachsenhausen, er wurde dann als Richter gewissermaßen genommen, der die Gutachten schrieb, wenn es irgendwelche Vorwürfe gab gegen einzelne Personen des Ministeriums. Und in diesen Gutachten stellt er natürlich jedes Mal wieder fest, es gibt überhaupt keinen Grund, diesen Mitarbeiter zu entlassen oder gegen ihn tätig zu werden. Also der schrieb sozusagen die Persilscheine am laufenden Band für die tatsächlich belasteten Mitarbeiter aus.
Frau Friedrichsen, wenn man sich das so anschaut, Sie sagen, der Kalte Krieg und die Angst vor dem Kommunismus war damals so das, was in den Köpfen war. Aber kann man sich das aus heutiger Sicht vorstellen, dass die Öffentlichkeit das gar nicht weiter wahrgenommen hat?
Also ich kann mir vorstellen, dass nach dem Krieg, in der ersten Zeit nach dem Krieg, dieses Land in einer Schockstarre gewesen ist, dass man angesichts dessen, was da passiert ist, irgendwie keine Worte fand und keine wirklich neuen Ideen entwickeln konnte. Dass man vielleicht aus diesem Grund auch zurückgriff auf das Wissen oder die Technik der Macht der Juristen, wie sie schon immer auch vor der NS-Zeit, also vor 1933, schon da war. Aber dann, ich meine, die Zeit hat sich dann geändert. Dann kamen die 68er Jahre. Und das war, als ich diese Diskussion verfolgte, hatte ich so das Gefühl, es ist so eine späte Rehabilitierung nochmal der 68er. Also dieses Fragen, was habt ihr denn damals gemacht? Was war denn da eigentlich los? Welche Rolle habt ihr eigentlich gespielt? Welche Haltung habt ihr da eingenommen? Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache gewesen damals. Was mich dann wiederum sehr irritiert, ist, dass man noch 1985, dass es dann noch einen Staatsanwalt in Frankfurt am Main gibt, der Verfahren gegen SS-Leute wegen Beihilfe zum Massenmord einstellt, und zwar in großer Zahl, und zwar und außerdem ohne eine richtige Begründung, mit der Ausrede, ja, das wird nachgeholt, wir haben jetzt momentan so viel zu tun. Es ist nie nachgeholt worden, die Verfahren sind eingestellt worden, also 85 noch. Also diese Vergangenheit, die reicht über die Schockstarre weit hinaus.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass die meisten Deutschen in den 50er Jahren kein schlechtes Gewissen hatten. Man darf nicht vergessen, die NS-Diktatur war eine Zustimmungsdiktatur. Das heißt, es gibt keinen geballten Widerstand gegen Hitler, sondern die Menschen stehen hinter Hitler, und zwar bis 1945. Und nach 1945 sehen die Deutschen sich als Opfer. Sie sehen sich nicht vor 45 als Opfer Hitlers, sondern sie sehen sich nach 45 als Opfer der Alliierten. Beispielsweise bei der ganzen Entnazifizierungspolitik der Alliierten. Und das führt dann zu dieser Reaktion, die ich vorhin schon beschrieben habe, dieser Schlussstrichmentalität, dass man sagt, es muss endlich Schluss sein mit der Verfolgung der Deutschen, und wir wollen sozusagen wieder unser eigenes Schicksal in die eigene Hand nehmen. Insofern hatte man gar kein schlechtes Gewissen in 50er Jahren, und das gilt insbesondere für die
Also das heißt, man hat stillschweigend diese Kontinuitäten, von denen man wahrscheinlich ja auch wusste oder hätte wissen können, auch so hingenommen und das gar nicht hinterfragt?
Nein, viel schlimmer. Man hat kein Verantwortungsgefühl gehabt. Es gibt nach 1949...
Auch keine Angst um die junge Demokratie?
Nein, es gibt nach 1949 keinen einzigen Richter und nur einen einzigen Staatsanwalt, der für das, was er vor 1945 getan hat, zur Rechenschaft gezogen wurde. Das ist doch an sich erstaunlich, wenn man sich die nationalsozialistischen Verbrechen anschaut. Das ist aber eine Tatsache. Das heißt also, es gab gar kein Verantwortungsbewusstsein, kein Gefühl dafür, dass man etwas Schlimmes getan hatte. Und insofern mussten die Juristen an den Gerichten oder in den Verwaltungen oder eben auch im Bundesministerium der Justiz keine Neigung erkennen lassen, nun in Sack und Asche zu gehen, sondern sie haben einfach das getan, was sie vorher auch schon getan hatten. Sie haben das Recht angewandt, das Recht interpretiert, übrigens nicht nur in Form der Gesetzgebung, sondern auch in vielen politischen Kommentaren. Der Dreher ist gewissermaßen der klassische Strafrechtskommentar, und Dreher war ein hochrangiger Mitarbeiter des Justizministeriums. Das heißt, die hatten kein Gefühl, kein Bewusstsein für die Schuld und für die Verantwortung, die sie gehabt hatten. Und das ist ja der Grund, weshalb wir heute sagen, diese Studie war notwendig, um in der Juristenausbildung etwas zu ändern. Denn für einen Juristen muss es einen Unterschied machen, ob etwas Recht oder Unrecht ist. Und er muss das auch erkennen können, unabhängig davon, ob es im Gesetz steht. Das heißt also, dieses Bewusstsein, diese Mentalität muss verändert werden. Und insofern ist die Zeit sowohl nach 1933 als auch die Zeit nach 1949 ein Lehrstück dafür, wie man einen ganzen Berufsstand in Verruf bringen kann, wenn man dieses Bewusstsein auch in der Ausbildung nicht genügend ausprägt.
Frau Friedrichsen, wir haben gerade gehört, dass da überhaupt gar kein Bewusstsein für war in dieser Zeit. Nach 1949 die zwei unterschiedlichen Staaten. Wie war denn der Aufbau des Rechtssystems in der DDR? War das in Anführungszeichen sauberer?
Also nach meinem Eindruck ist man in der DDR so verfahren, dass man die Verbrecher in der Bundesrepublik wähnte. Hier sind die Leute gewesen, hier sind die Leute im Justizministerium gewesen, die belasteten. Hier ist das versammelte Unrecht sozusagen der NS-Zeit, und man selbst hat sich sauber präsentiert.
Man hat aber auch, sagen Sie mir, wenn es falsch ist, aber soweit ich es erinnere, haben dort auch Volksrichter sind dort zum Einsatz gekommen, also gar nicht unbedingt die Juristen, sondern...
Ja, das war der Versuch, mit unbelastetem Personal auf die Schnelle irgendwie sowas wie eine Verwaltung auf die Beine zu stellen. Das war natürlich auch nicht der richtige Weg. Aber ich finde, zwischen diesen beiden Extremen, ja, hätte es doch eigentlich einen Mittelweg geben müssen. Warum hat man, also ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, dass man nicht danach gefragt hat, welche Vergangenheit hat der einzelne Mitarbeiter, und dass man so jemand, der vorher Todesurteile gefällt hat, einfach so aus der Lameng dass man den nicht weiter verwenden kann, dass man den auch nicht als Richter weiter verwenden kann. Das waren aber so diese zwei extremen Pole, die beide eigentlich der falsche Weg waren.
Also es ist zweifellos so, dass in der SPZ und dann in der DDR natürlich ein wesentlich größerer Teil von Staatsanwälten und Richtern ausgeschieden ist. Und das galt natürlich erst recht für das Justizministerium der DDR dann nach 1949. Viele Richter, Staatsanwälte sind übrigens freiwillig in die Westzone gegangen, weil sie wussten, dass sie da bessere Karriereaussichten haben. Denn es war klar, dass unter den Russen ihr Weg zu Ende sein würde. Also insofern haben wir da eine etwas andere Situation. Und der Versuch, sozusagen Volksrichter auszubilden, beispielsweise in Potsdam-Babelsberg, hat dazu geführt, dass am Anfang durchaus versucht wurde, auch den juristischen Anteil sehr, sehr hoch zu halten. Aber sehr schnell ist dann diese Richterausbildung auf ein politisches Gleis geraten. Insofern, wir sind gefragt worden in unserer Kommission, ob wir nicht die DDR einbeziehen wollen. Wir haben das eigentlich immer abgelehnt. Nicht nur, weil wir einen konkreten Forschungsauftrag vom Bundesministerium der Justiz hatten, sondern auch deshalb, weil eine Gleichsetzung von SPZ, DDR und Westzonen Bundesrepublik problematisch wäre. Denn wir haben eben in der SPZ-DDR die Errichtung eines neuen Unrechtsstaates. Das heißt, die Rechtsstaatlichkeit ist dort in hohem Maße geopfert worden, gerade im politischen Strafrecht, obwohl viele Staatsanwälte und Richter ausgeschieden sind aus dem Dienst. Das heißt also, hier ist eine andere Form, eine neue Form von Unrecht entstanden. Und wir haben als Beispiel dafür in unser Buch eben Hilde Benjamin aufgenommen. Und diese Prozesse, die sie eben auch mitverantwortet hat, zeigen ja sehr deutlich, dass die politische Strafjustiz in der DDR gravierend war. In der DDR ist ja nicht zuletzt, das gilt nicht für die ordentliche Gerichtsbarkeit in allen Bereichen, aber gerade im Bereich der politischen Strafjustiz gilt das sicherlich, war die DDR alles andere als ein Rechtsstaat. Und hier jetzt also durch einen Systemvergleich gewissermaßen das gleichzusetzen, das wäre uns problematisch erschienen. Das ist ein eigener Forschungsgegenstand, der natürlich aufgearbeitet werden muss. Das wird sicherlich in absehbarer Zeit auch geschehen.
Wenn wir mal in der Geschichte ein paar Jahre weitergehen und uns so die End-60er anschauen, Sie hatten ja auch gerade schon gesprochen von den 68ern, da gab es eine personelle Zäsur im Ministerium, durchaus bedingt durch die Verrentung oder gab es auch einen gesellschaftlichen Anstoß, dort etwas zu tun?
Ja, der Generationswechsel ist natürlich Mitte der 60er Jahre schon erkennbar, aber das ist nicht der Hauptgrund, sondern es gibt seit den späten 50er, frühen 60er Jahren doch allmählich eine neue Sensibilität für die NS-Vergangenheit. Dazu tragen vor allem die Prozesse bei, also die Auschwitz-Prozesse sowieso, aber auch der Eichmann-Prozess. Das ist die eine Seite. Der zweite ist, dass durch die Braunbuch-Aktion der DDR sehr viele Informationen herausgekommen sind über belastete Mitarbeiter. Nicht nur im Bereich der Justiz, sondern generell in Führungspositionen von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft.
Aber das hat man doch eigentlich immer abgetan.
Das wurde abgetan im Kalten Krieg, aber die Fakten selber ließen sich eigentlich nicht bestreiten. Und es ist dann zunehmend in die Öffentlichkeit gedrungen, auch durch die Berichterstattung der Medien, durch eine zunehmend wacher werdende Öffentlichkeit, dass hier ein Problem bestand. Und dann kommt natürlich ab Mitte der 60er Jahre, mit Beginn der Großen Koalition, jetzt spreche ich wieder für den Bereich der Justiz, Gustav Heinemann wird Bundesjustizminister, Horst Ehmke ist der Staatssekretär dann. Dann gibt es auch so etwas wie eine Personalrotation innerhalb des Ministeriums. Mitarbeiter, die hochgradig belastet waren, scheiden aus. Andere Mitarbeiter werden nachgezogen, kommen zum Teil auch von außen in das Ministerium hinein. Und insofern haben wir dann ab 67 etwa eine neue Situation. Die Studentenbewegung, die 68er-Bewegung trägt da wenig dazu bei, sondern das ist tatsächlich eine Zeitgeistfrage auch, wobei natürlich da wiederum die 68er dann auch Einfluss nimmt auf die Diskussion, etwa die Notstandsgesetzgebung. Aber wichtig ist hier tatsächlich ein neues Bewusstsein für die Fehler der Vergangenheit und durch die neue Personalpolitik, gerade angestoßen von Gustav Heinemann, kommt es dann doch zu einem ganz erheblichen Wandel. Übrigens auch inhaltlich. Also beispielsweise im Familienrecht, in dem Franz Maasfeller, der da zuständig war, es noch nicht einmal für nötig gehalten hat, grundlegende Forderungen des Grundgesetzes umzusetzen, kommt es eben erst in den 1970er Jahren dann zu grundlegenden Reformvorhaben.
Sie haben eben schon von der nachträglichen Rehabilitierung der 68er gesprochen. Also ein ganz gewichtiger gesellschaftlicher Einschnitt, auch gerade in dieser Hinsicht?
Also ich glaube ja, denn damals hat man zum ersten Mal wirklich, hat eine junge Generation angefangen zu fragen, was denn eigentlich da gewesen ist. Und das fing bei den Eltern an und ging über die Lehrpersonen, die Professoren, ging hinein in die Medien. Nicht in den Medien hat man dann ja auch plötzlich gemerkt, dass die Verlage aufgebaut worden sind mit Personen, die zwar das Handwerk beherrschten, aber deren Vergangenheit in der NS-Zeit doch etwas problematisch gewesen ist. Also das ist schon eine, wie ich finde, eine sehr wichtige Zeit gewesen. Aber man, wie gesagt, heute noch kann es einem passieren, so wie es mir ergangen ist in Neubrandenburg, im Prozess gegen einen ehemaligen Sanitäter bei der SS in Auschwitz. Das Gericht sträubt sich mit Händen und Füßen, den Prozess überhaupt zu eröffnen, weil das Gericht sagt, der Vorgesetzte dieses Sanitäters, ein Arzt, ein Zahnarzt, ist seinerzeit im Auschwitz-Prozess vom Bundesgerichtshof schließlich freigesprochen worden. Und wieso sollen wir dann gegen den kleinen Sanitäter verhandeln? Nicht, man bezieht sich also dann doch heute noch auf eine Zeit, die man eigentlich längst überwunden glaubt. Es gibt Fotos von diesem Arzt, von diesem Zahnarzt, wo er auf der Rampe steht und an den Selektionen teilnimmt. Man schaut drüber hinweg und will dieses Verfahren einfach nicht führen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es auch an den örtlichen Gegebenheiten liegt. Neubrandenburg, das ist Mecklenburg-Vorpommern. Es ist ein himmelweiter Unterschied gewesen zu den anderen Verfahren nach Demjanjuk in Detmold und in Lüneburg. Da war ein Publikumsandrang unglaublicher Art. Da junge Leute, ältere Leute, jeder wollte teilhaben und wollte noch mal wissen, was ist da eigentlich geschehen. In Neubrandenburg saßen da 3 oder 4 Personen aus dem Verwandtenkreis des Angeklagten. Ansonsten null Interesse.
Wenn wir da auf Neubrandenburg nochmal schauen, geht das auch zurück auf die kalte Amnestie, die ja 68 verabschiedet wurde vom Bundestag?
Ja, diesen Vorgang, den Sie gerade beschreiben, der hat natürlich viel damit zu tun, dass durch das Einführungsgesetz zum Ordnungswidrigkeitengesetz 1968 die Beihilfestrafbarkeit seit 1961 als verjährt galt. Und diese kalte Amnestie ist natürlich ein Skandal erster Güte. Und wir wissen natürlich heute, das beschreiben wir auch in der Studie sehr deutlich, dass derjenige, der das in der Hauptsache zu verantworten hat, Eduard Dreher ist. Er war ein hochrangiger Mitarbeiter des Justizministeriums, der auch für die große Strafrechtsreform dort zuständig war. Und er hat dafür gesorgt, dass dieses Gesetz in der Form durchkam und dass ein entscheidender Satz, der nämlich die Verjährung da ausgenommen hat, nicht in das Gesetz hineinkam. Das kann man natürlich als einen technischen Mangel verstehen, aber die Konsequenzen waren erstmal enorm, denn damit waren alle Beihilfestraftaten verjährt und den Fall, den Sie gerade beschrieben hat, dass ein Beihilfetäter dann verurteilt werden kann, das war eben nicht mehr gegeben. Insofern hätte man sagen können, in Neubrandenburg, das hat man vielleicht nicht genau gewusst, aber inzwischen hat natürlich der Bundesgerichtshof seine Rechtsprechung dazu geändert, insofern hätte hier natürlich sehr wohl anders auch argumentiert werden können. Entscheidend ist aber dabei, sich die Figur von Eduard Dreher noch einmal anzuschauen. Denn Eduard Dreher war eben erster Staatsanwalt am Sondergericht in Innsbruck. Er hat dort eine ganze Reihe, wir haben 17 gefunden, Todesurteile erwirkt, wegen Nichtigkeiten. Wenn jemand irgendeinen Pullover von der Straße aufgehoben hat oder so etwas und dann unter Zuhilfenahme der Volksschädlingsverordnung hat er dann die Todesstrafe beantragt. Und in einem Fall, und der ist besonders spektakulär, hat es von der Tat bis zur Verurteilung genau 10 Stunden gedauert. Das heißt also, würde man als Nichturteil bezeichnen. Und damit hat sich Dreher eigentlich der Beihilfe zum Justizmord schuldig gemacht. Das heißt, er selber hätte eigentlich auch nach diesem Gesetz verurteilt werden müssen. Und Ende der 60er Jahre war das Risiko für ihn sehr groß, dass diese Taten, die ja in Innsbruck dokumentiert sind, da haben wir sie ja gefunden, natürlich auch zu seiner Verurteilung hätten führen können. Insofern hatte er ein massives eigenes Interesse daran, dieses Gesetz so auf den Weg zu bringen. Aber es hatte eben vor allem zur Folge, dass dann eben die Beihilfetaten verjährt war. Übrigens kann man nicht sagen, dass er es nicht gewusst hat. Also der Bundesgerichtshof, der dann die Rechtsprechung entsprechend angepasst hat, hat durch einen Mitarbeiter das Bundesministerium der Justiz ausdrücklich wissen lassen, dass es hier ein Problem geben würde und dass der Bundesgerichtshof dann die Beihilfetaten für verjährt erklären würde. Und Dreher hat auf die Notiz dann draufgeschrieben, also er glaube nicht, dass der BGH seine Rechtsprechung ändern werde. Das hat er aber getan. Und damit haben wir ein riesiges Problem bei der Verfolgung von Beihilfetaten. Und als Folge davon sind dann eben Zehntausende von NS-Straftätern gerade aus den Konzentrationslagern straffrei ausgegangen und konnten nicht mehr verfolgt werden.
Ich würde gerne noch mal auf Ihre Beispiele zurückkommen, dass Sie sagen, dass so ein großer Unterschied ist zwischen dem Gericht in Mecklenburg-Vorpommern in Neubrandenburg und eben auch in den Gerichtsprozessen, die in Lüneburg und Detmold zu beobachten waren. Wie wichtig ist es denn, dieses wirklich aufzuarbeiten? Sie sagten ja am Anfang, naja, es geht ja nicht darum, die wirklich ins Gefängnis zu bringen, die Alten. Aber es ist für unsere Gesellschaft, ist es wichtig, das nochmal aufzurollen und das heute nochmal neu zu betrachten?
Also ich finde, es gibt zwei Gründe, dass solche Prozesse geführt werden. Das ist zum einen, dass einem nochmal klar gemacht wird, dass auch der jüngeren Generation klar gemacht wird, was damals überhaupt geschehen ist. Das ist so unvorstellbar. Und wenn man das dann aus dem Mund derer hört, die dabei gewesen sind, egal ob das jetzt der Angeklagte ist, zum Beispiel der Angeklagte Gröning hat ja selbst erzählt, was er erlebt hat. Der hat ja gar kein Hehl daraus gemacht, dass man natürlich gewusst hat, was da, wieso da der Rauch so aufsteigt und warum so ein Geruch nach verbranntem Fleisch in der Luft liegt. Wir sind es den Menschen schuldig, zu sagen, ja, das ist ein unvorstellbares Unrecht gewesen. Da können wir uns einfach nicht drücken davor. Und insofern finde ich es also wirklich, ich bin wirklich dankbar dafür, dass diese jüngere Generation von Richtern heute das so ohne Probleme einfach so verhandelt und dass da keine Dispute darüber gibt, dass natürlich für den Massenmord auch der kleine Mann verantwortlich war.
Ganz im Sinne von Fritz Bauer. Ja. Wenn man sich das Rechtssystem anschaut, kann man dann sagen, oder ich komme nochmal zurück auf das, was der Justizminister heute Morgen auch gesagt hat, die Demokratie ist dadurch behindert worden, sie ist verzögert worden. Kann man sagen, das Rechtssystem war ein braunes Rechtssystem oder wie sind wir da rausgekommen?
Nein, also der Rechtsstaat in der Bundesrepublik hat zweifellos funktioniert und auch von Anfang an. Dazu trugen allein schon die Rahmenbedingungen bei. Die Alliierten haben hier einen bestimmten Rahmen gesetzt. Übrigens ironischerweise auch der Kalte Krieg hat natürlich dazu geführt, dass die Bundesrepublik eben von vornherein eingebunden war in eine westliche Wertegemeinschaft. Und allein das hat natürlich jegliche Gefahr für die demokratische Entwicklung beseitigt. Was man aber sagen muss, ist, dass es erhebliche Defizite gab in der demokratischen Entwicklung. Also insofern ist die Entwicklung der Demokratie behindert worden. Und tatsächlich erst in den 60er Jahren haben wir dann sozusagen eine Demokratisierung von der Basis her erlebt. Das war in den 50er Jahren noch nicht möglich, weil dazu eben noch zu viel altes Personal vorhanden war, auch an entscheidender Stelle. Und die haben natürlich schon dazu beigetragen, dass diese Entwicklung eben dann verzögert wurde. Das ist überhaupt keine Frage. Und wir sehen das eben an vielen Gesetzesvorhaben, ob das jetzt im Jugendstrafrecht ist beispielsweise oder an der berühmten Diskussion über ein V-Buch, also für den Notstandsfall im Fall eines Krieges, wo man bereit war, im Grunde die Verfassungsordnung wieder über Bord zu werfen. Auch daran hat das Bundesjustizministerium mitgewirkt. Oder in einem besonders krassen Fall, den ich auch immer wieder nenne, der zentralen Rechtsschutzstelle, wo es eine Stelle innerhalb des Bundesministeriums der Justiz gab, die es als ihre Aufgabe begriff, Straftäter im Ausland, die entweder schon verurteilt oder vor Verurteilung standen, zu warnen. Das heißt also, hier wurde systematisch die Strafverfolgung behindert. Und das ist schon etwas, was man eigentlich kaum verstehen kann und was heute sicherlich unvorstellbar wäre.
Und umso erstaunlicher finde ich, dass aus diesem auf diesem Fundament ein Rechtsstaat dann entstehen konnte, um den uns wahrscheinlich viele Menschen in der Welt beneiden, in dem es keine Todesstrafe gibt, in dem Folter nicht verhandelbar ist, der bei allen Macken, die er haben mag, aber doch eigentlich hervorragend funktioniert.
Also ich würde noch zwei Dinge hinzufügen, die, glaube ich, ganz wichtig sind.
Wo ich das schon ganz gerne als Schlusswort genannt hätte.
Zwei Dinge müssen, glaube ich, schon genannt werden. Noch. Das eine ist eben, dass das Grundgesetz doch eine hervorragende Verfassung ist, die sich auch bewährt hat. Auch die Institutionen, die daraus hervorgegangen sind. Und das zweite ist, dass wir natürlich auch sehr viel Glück gehabt haben. Das heißt, das Wirtschaftswunder, die Prosperität der 50er und 60er Jahre hat eben zu dieser Einwurzelung der Demokratie beigetragen und hat auch verhindert, dass ein Notstand eintreten konnte, wie in der Weimarer Republik, in dem die Demokratie dann eben Gefährdungen ausgesetzt ist. Ja. Das ist uns erspart geblieben, dafür sind wir dankbar. Und deswegen ist trotz dieser Belastungen, die wir hatten, eben die Demokratie eben doch ein Erfolg gewesen und die Bundesrepublik-Geschichte insgesamt eben auch eine Erfolgsgeschichte. Ja.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Diskussion, für den Blick in die Vergangenheit und auch für den Blick in die Zukunft. Und ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuschauen.